Heike Buchter, Ölbeben, wie die USA unsere Existenz gefährden. Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und viele mehr. Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der Klimaschutzproteste. Auf der ganzen Welt gingen Hunderttausende auf die Straße, um für stärkere Maßnahmen gegen die Erderwärmung zu demonstrieren. Im Fokus der Proteste stand auch die Abkehr von fossilen Brennstoffen. Bei vielen herrscht inzwischen Einigkeit, dass die Zukunft der Energiegewinnung in Sonne, Wind und Wasser liegt. Oder etwa doch nicht? Willkommen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dem Land, in dem dank Präsident Donald Trump Öl und Gas nur so aus den Fracking-Städten sprudeln. Klimaschutz scheint hier kein Thema zu sein. Diese Blinks zeigen, wie katastrophal die Energiepolitik Trumps ist, in der weder das Klima noch Bürgerrechte eine Rolle spielen. Es werden die engen Seilschaften der Trump-Administration zu Ölmilliardären aufgezeigt und beleuchtet, wie es um die Energiewende in Deutschland und China steht. Blink Nummer 1. Nach Öl wurde zuerst in Deutschland gebohrt, doch das große Geschäft machten die Amerikaner. Erdöl ist allgegenwärtig und steckt in nahezu allen Produkten unseres Alltags. Kosmetik, Plastikverpackungen, Kleidung, Strom und Treibstoffe aller Art. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Wer heute auf Ölprodukte verzichten will, hat es nicht leicht. Der Rohstoff ist so wichtig, dass Kriege darum geführt wurden. Doch wo nahm die Jagd nach dem schwarzen Gold eigentlich ihren Anfang? Der Ort der ersten erfolgreichen Ölbohrung klingt nicht unbedingt nach Geldregen und Aufschwung. Die Lüneburger Heide in Deutschland. Hier bohrte der Geologe Georg Huneus 1858 das erste Mal nach Öl. Die Gegend war für ihre Teerkuhlen bekannt, die Ölsand hervorbrachten. Aus diesem wurde bereits seit dem 17. Jahrhundert Schweröl gewonnen, das man als Wagenschmiermittel verkaufte und als Medizin gegen Hundebisse oder Warzen nutzte. Doch der Ölboom in Deutschland war nur von kurzer Dauer. Die Ölvorkommen waren einfach nicht ergiebig genug. Für die USA dagegen läutete die Ölförderung eine neue Epoche ein. Der Salzminenbesitzer Samuel Keir entdeckte, dass sich das ölige Nebenprodukt seiner Salzquellen zum Leuchtmittel Petroleum verarbeiten ließ. Das weckte die Nachfrage nach Öl und bald wurde auch in den USA gebohrt. 1859 fand in Titusville in Pennsylvania die erste US-amerikanische Bohrung durch Edwin Drake statt. Mit der steigenden Nachfrage nach Petroleum und der Aussicht auf reiche Vorkommen löste Erdöl das Gold ab und das Zeitalter des Ölbooms begann. Heute ist es vor allem ein Name, der mit den Anfängen des Ölrauschs in Amerika verbunden wird. John D. Rockefeller. Rockefeller besaß schon als Kind einen ausgeprägten Unternehmerinstinkt. Er kaufte pfundweise Süßigkeiten und verhökerte diese dann in kleinen Portionen teurer an seine Geschwister weiter. Als erwachsener Geschäftsmann wurde er dann Teilhaber einer Firma, die mit Petroleum handelte. So wurde er auf das wachsende Ölgeschäft aufmerksam und erkannte dessen enormes Potenzial. 1870 gründete Rockefeller die Standard Oil Company, mit der er massenweise Raffinerien und Pipelines aufkaufte. Aufgrund seiner Marktmacht konnte er anschließend den Eisenbahngesellschaften Sonderkonditionen für den Öltransport diktieren. Um seine Ziele zu erreichen, schreckte Rockefeller auch nicht vor Einschüchterung und Bestechung zurück. Bald beherrschte er 90% des US-amerikanischen Ölmarktes. Schon 1882 hatte Standard Oil über 100.000 Mitarbeiter und Rockefeller war der reichste Mann der Welt. Als der oberste Gerichtshof der USA den Konzern 1911 zerschlug, war selbst das nicht das Ende von Rockefellers Imperium. Aus Standard Oil Kalifornien ging Chevron hervor und zwei andere Teilunternehmen wurden zu ExxonMobil, dem heute größten privaten Ölkonzern. Rockefellers Ära war nur der Startschuss für die Jagd nach Öl. Von da an gewann es weltweit immer mehr an Bedeutung. Blink Nummer 2. Öl wurde zum wichtigsten Rohstoff des 20. Jahrhunderts. Mitte der Nullerjahre machte sich die Angst breit, die weltweiten Ölvorkommen würden bald versiegen. Es erschienen etliche Bücher und Artikel, die beschrieben, wie katastrophal die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft sein würden. Denn im Verlauf des 20. Jahrhunderts war Öl zum Fundament der globalen Wirtschaft geworden. Es hielt als Treibstoff in Konsumgütern und der Medizin in jeden Bereich der Gesellschaft Einzug. Öl wurde schnell so wichtig, dass dessen Besitz über den Verlauf eines Krieges entscheiden konnte. Dies sollten etwa die Deutschen im Ersten Weltkrieg schmerzlich erfahren. 1916 zerstörten die Briten in Rumänien die letzten großen Ölquellen des Deutschen Kaiserreichs. Die Knappheit zwang das deutsche Militär, seine U-Boote nur eingeschränkt zu nutzen und Militärfahrzeuge teils stehen zu lassen und wurde damit zu einem Faktor für seine Niederlage im Krieg. Mitte des 20. Jahrhunderts schien es kurzzeitig so, als ginge das fossile Zeitalter bereits wieder zu Ende. Damals sorgte die Peak-Oil-Theorie des texanischen Geologen Marion King Hubbard für Aufsehen. Sie besagte, dass die Ölförderung in den USA schon 1965 ihren Höhepunkt erreichen und danach abnehmen würde. Für die Welt insgesamt datierte er das Fördermaximum auf das Jahr 2000. Als dann die Fördermengen tatsächlich zeitweise abnahmen, brach Panik aus, da die Weltwirtschaft so abhängig vom Öl war. Diese Angst trieb auch die Suche nach alternativen Energiequellen voran. Zugleich nährte sie die Hoffnung von Umweltschützern, dass sich die Welt bald vom fossilen Brennstoff verabschieden würde. Doch eine neue Technologie durchkreuzte sowohl Hubbards Vorhersagen als auch das Wachstum erneuerbarer Energien. Das Fracking. Fracking steht kurz für Hydraulic Fracturing. Dabei wird unter Hochdruck ein Sand-Wasser-Gemisch in Bohrlöcher gepumpt, wodurch Risse im Gestein entstehen, durch die Erdgas oder Erdöl austreten. Der US-Amerikaner Preston Barmore hatte diese Methode bereits 1857 erprobt. Er jagte in einem Bohrloch Schießpulver in die Luft, wodurch Erdgas aus dem Gestein freigesetzt wurde. Zulauf bekam diese Methode in den 70ern, als in den USA durch die globale Ölkrise der Wunsch nach einer unabhängigen Energieversorgung aufkam. Man experimentierte erstmals mit festem Schiefergestein, in dessen feinen Poren Öl und Gas eingeschlossen waren. So richtig Fahrt nahm das Fracking dann durch eine Frack-Mixtur auf, die der Ingenieur Nick Steinsberger 1997 zum ersten Mal zusammenbraute. Mit Hilfe dieser wässrigen Chemikalienmischung konnten die Rohstoffe mit voller Kraft aus dem Stein herausgesprengt werden. Seitdem hat das Fracking zu einem neuen Boom in der US-amerikanischen Ölförderung geführt. Anfang 2019 wurden in den USA täglich 12 Millionen Barrel Öl gefördert, mehr als in Saudi-Arabien oder Russland. Doch das Fracking hat einen Haken. Es kostet Geld. Viel Geld. Blink Nummer 3. Hinter Fracking steht ein System aus Krediten, das immer riskanter wird. Die potenziell hohen Erträge machen das Fracking für Investoren interessant. Und durch die enormen Kosten des Verfahrens sind die Ölfirmen wiederum auf finanzstarke Geldgeber angewiesen. Hinter dem Fracking-Boom hat sich so eine riesige Geldmaschinerie gebildet. Urvater dieses Systems ist der sogenannte Schieferkönig. Diesen Spitznamen hat sich der Unternehmer Aubrey McGlendon verdient. Er erkannte, dass Förderrechte gute Investitionsanlagen sind. In weiten Teilen der USA sind diese Förderrechte nämlich in privater Hand. Wer sie besitzt, darf alles, was er auf dieser Fläche findet, weiterverkaufen. McGlendon gründete 1989 seine Firma Chesapeake Energy. Das Geschäftsmodell bestand darin, in großem Stil Förderrechte für Gegenden mit Schiefergestein aufzukaufen. Dort führte er Probebohrungen durch, um das Potenzial dieser Flächen für Fracking-Profite zu belegen und verkaufte die Rechte dann an Wettbewerber weiter. McGlendon musste also gar nicht selbst fördern, um vom Boom zu profitieren. Doch natürlich war nicht jedes Gebiet, in dem McGlendon nach Öl suchte, ein Volltreffer. Und die Ausgaben seiner Firma überstiegen die Einnahmen bei weitem. Damit es also weitergehen konnte, brauchte er ständig frisches Geld. So begann er als erster in der Branche sogenannte High-Yield-Bonds, auf Deutsch Hochzinsanleihen, auszustellen. Schuldscheine mit einem hohen Ausfallrisiko, die dafür hohe Zinsen abwerfen. Diese Hochzinsanleihen wurden bald gängige Praxis in der Branche auch weil sie für die Wall Street interessant waren. Nachdem 2007 in den USA die Immobilienblase geplatzt war, wurde Fracking für Banker und Anleger zu einem lukrativen Spekulationsobjekt. Zum einen wollten sie so ihre Verluste aus dem Immobiliendebakel wettmachen. Zum anderen schien die Investition in Fracking interessanter als in sichere Anlagen wie Staatsanleihen, die aufgrund von Nullzinsen keine Rendite mehr abwarfen. Das Problem an diesen Spekulationen ist nur, dass Fracking nicht annähernd so rentabel ist wie gedacht. Das Wall Street Journal untersuchte 2018 16.000 Fracking-Quellen und stellte fest, dass sie 1 Milliarde Barrel Öl weniger förderten, als den Investoren versprochen worden war. Fracking-Firmen brauchen also ständig neue Quellen, um das Versprechen einer angekündigten Fördermenge glaubhaft zu machen. Die Erschließung dieser Quellen findet wiederum mit geliehenem Geld statt. Seit 2007 ist die Lücke zwischen Investitionen und Renditen auf 280 Milliarden Dollar angewachsen. So wurde ein Schneeballsystem geschaffen, das immer mehr Schulden anhäuft. Obwohl die Wall Street mit dem gleichen Prinzip bereits 2008 die Finanzkrise ausgelöst hat, werden Förderrechte für Fracking weiter fleißig verzockt. Damit das System nicht zusammenbricht, muss der Fracking-Rausch immer weitergehen. Daran sind auch einige einflussreiche Milliardäre mit Verbindungen in die Politik interessiert. Blink Nummer 4. Unter dem Einfluss von Milliardären macht US-Präsident Trump Politik für die Öl- und Gasbranche. Eigentlich sollten moderne Demokratien durch Gewaltenteilung und Kontrollinstanzen davor gefeit sein, dass die Mächtigen in Hinterzimmerdeals ihre Geschäftsinteressen gegen das Wohl der Gemeinschaft durchsetzen. Doch das scheint nicht immer zu funktionieren, wie die USA belegen. Für US-Milliardäre, die noch mehr Reichtum anhäufen wollten, kam US-Präsident Donald Trump 2016 wie gerufen. Denn er führt seine Macht rücksichtslos für die Superreichen ins Feld. Zu Trumps Freunden zählt zum Beispiel der Fracking-Milliardär Harold Hamm. Er kam als erster darauf, Fracking von Gas auf Öl zu übertragen. So erschloss er den Bakken, eine große Schieferformation im Norden der USA, die täglich 1,2 Milliarden Barrel Öl liefert. Ihre Freundschaft geht zurück auf einen Besuch Hams im Trump Tower im Jahr 2012. Ham hatte vergessen, eine Krawatte anzulegen, und Trump fuhr ihn persönlich in die Lobby, um ihm Exemplare aus seiner eigenen Krawattenkollektion zu zeigen. Als Ham eine seiner Krawatten auf einer Titelseite des Forbes Magazine trug, ließ Trump ihm Komplimente zukommen. 2016 wurde er Trumps Wahlkampfberater. Und mit Trump im Weißen Haus wurden die Umweltrichtlinien, die Hams Profite schmälerten, schnell abgeschafft. Ein besonderes Verhältnis hat Trump auch zum Milliardär Robert Mercer. Mercer und seine Tochter Rebecca spendeten Millionen für Trumps Wahlkampf und setzten sich dafür ein, dass der Rechtspopulist Steve Bannon Chef von Trumps Wahlkampfkampagne wurde. Bannons ultrarechte Website Breitbart wurde ebenfalls von der Familie Mercer unterstützt. Nicht zuletzt waren die Mercers auch Investoren bei Cambridge Analytica, das als Datenanalyseunternehmen für den Wahlkampf angeheuert wurde. Im Gegenzug setzt sich Trump für die Interessen von superreichen Familien wie den Mercers ein. Für eine unregulierte Wirtschaft und Gesetze, die Profite über Umweltschutz stellen. Für die Ölindustrie hat sich die Unterstützung Trumps seit dessen Wahlerfolg prächtig ausgezahlt. Schon am vierten Tag im Oval Office genehmigte er den letzten Bauabschnitt der umstrittenen Dakota Access Pipeline. Den Nationalpark Bears Ears verkleinerte er um 85% und gab den Rest für Konzerne frei, die dort Öl, Gas, Kohle und Uranium abbauen wollen. Er schreckt selbst nicht vor dem Plan zurück, die komplette US-Küste für Ölplattformen zu öffnen. Mit einer Ausnahme, Florida. Denn dort besitzt Trump Luxusimmobilien. Neben Öl und Gas gehört auch die Kohleindustrie zu Trumps Lieblingen. Das mag unter anderem daran liegen, dass der Kohleminenbetreiber Robert Murray ebenfalls großzügig für Trumps Wahlkampf spendete. Auf Murrays Wunschliste stand etwa der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und die Blockierung von Obamas Clean Power Plan, mit dem Kohleemissionen reduziert werden sollten. Beides hat Trump bereits umgesetzt. Doch der Präsident liest nicht nur den Milliardären die Wünsche von den Augen ab. Mit den US-amerikanischen Öl- und Gasvorkommen verfolgt er noch größere Pläne. Blink Nummer 5. Trump will die USA an die Spitze des globalen Energiemarktes bringen. Gemäß dem viel zitierten Schlachtruf des Trump-Lagers »Make America Great Again« will der Präsident die Macht der USA um jeden Preis ausbauen. Der Energiemarkt ist dafür ein wichtiges Standbein. Beim Öl geht es dabei nicht nur um Profite, sondern auch um Unabhängigkeit. In den USA sitzt der Schock der Ölkrise 1973 bis heute tief. Damals drosselten arabische Länder ihre Ölförderung, um den Abnehmerländern ihre Abhängigkeit bewusst zu machen. Die Folgen waren massiv. Anfang 1974 gab es an einem Fünftel der US-amerikanischen Tankstellen kein Benzin mehr und im ganzen Land brachen soziale Unruhen aus. Seitdem haben Politiker immer wieder versprochen, die Abhängigkeit von Ölimporten zu beenden. Trump will jedoch darüber hinaus. Die USA sollen zum weltweit größten Energielieferanten werden. Davon verspricht er sich Millionen Jobs und größeren Wohlstand im ganzen Land. Störende Gesetze sollen dabei einfach aus dem Weg geräumt werden. Doch gegen seine rabiate Politik formiert sich Widerstand. Ein Beispiel ist der Streit um die Dakota Access Pipeline. Sie führt durch das heilige Land der Indigenen, der Standing Rock Sioux Tribe. Eine Allianz aus Indigenen und Umweltschützern konnte tausende Demonstrierende in einem Protestcamp um die Baustelle versammeln. Die teils brutalen Räumungsversuche der Polizei erregten international Aufmerksamkeit. Um die Pipeline dennoch fertigstellen zu können, nutzte die Ölindustrie ihre Verbindungen in die Politik. Die Protestaktionen wurden kriminalisiert, die Demonstrierenden als Ökoterroristen eingestuft und die Pipeline wurde als kritische Infrastruktur deklariert, die rechtlich geschützt werden müsse. Bundesstaaten mit reichen Öl- und Gasvorkommen wie Oklahoma und Louisiana verschärften daraufhin ihre Gesetze, sodass das Betreten von Privatgelände mit Pipelines mit einjähriger Gefängnishaft bestraft werden kann. National gibt es sogar Gesetzesvorschläge, die die Betriebsstörung einer Pipeline mit bis zu 20 Jahren Gefängnis ahnden würden. Neben der Förderung setzt Trump auch den Verkauf der Rohstoffe mit aller Härte durch. So nahm die Trump-Administration Südkoreas unausgeglichene Handelsbilanz zum Anlass, das Land mit Strafzöllen zu bedrohen. Und zwar so lange, bis sie US-amerikanisches Gas und Öl kauften. In den ersten beiden Jahren unter Trump wurde Südkorea so zum größten Abnehmer der USA. Ähnliches gelang in Indien, das vorher viel iranisches Öl importierte. Mit Handelsbarrieren konfrontiert, versprach die indische Regierung, künftig einen großen Teil ihres Bedarfs mit US-amerikanischer Ware zu decken. Dieser aggressive Politikstil destabilisiert die weltweite Ordnung und wird auch für Europa und Saudi-Arabien zum Problem. Blink Nummer 6. Trump setzt mit seiner Energiepolitik Europa und Saudi-Arabien unter Druck. Mit seiner aggressiven Ölpolitik ignoriert der Präsident nicht nur Grundrechte und schadet der Umwelt, er setzt auch andere Länder unter Druck, allen voran Saudi-Arabien. Für das Land stellt das ein großes Problem dar, denn dessen Macht basiert bislang vollständig auf seinen riesigen Ölexporten. Mit seiner schwindenden Dominanz auf dem Ölmarkt muss Kronprinz Mohammed bin Salman sein Reich unabhängiger vom Öl machen. Aktuell basieren noch 80% des Staatshaushalts auf dem Rohstoffgeschäft. Um dem entgegenzuwirken, ist ein neues Wirtschaftszentrum geplant. Die futuristische Megacity NEOM. Hier soll es in Zukunft selbstfahrende Autos und mehr Roboter als Menschen geben. Auch der Arbeitslosigkeit, die 2017 noch bei 13% lag, will bin Salman abhelfen. Bislang sorgte der Staat durch seinen Ölreichtum so gut für seine Bürger, dass sie kaum arbeiten mussten. 2 von 3 Jobs im Privatsektor werden von Gastarbeitern ausgeführt. In Zukunft sollen Unternehmen gezwungen werden, saudische Bürger einzustellen, sodass die Staatskasse entlastet wird. Der Kampf um das Ölgeschäft hindert Trump allerdings nicht daran, anderweitig Geschäfte mit Saudi-Arabien zu machen. Zum Beispiel gehen 10% aller US-amerikanischen Waffenexporte an das saudische Regime. Damit bekommt Saudi-Arabien indirekt einen Freifahrtschein für Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Trump und die US-amerikanische Waffenindustrie stört es nicht, dass ihre Raketen im Jemen Zivilisten töten oder dass Bin Salman Kritiker seines Regimes wie den Journalisten Jamal Khashoggi ermorden lässt. Die Spannungen auf dem Energiemarkt machen auch vor Europa nicht Halt. Die fast fertiggestellte Pipeline Nord Stream 2 soll Erdgas von Russland nach Deutschland liefern und hat schon innerhalb von Europa für Auseinandersetzungen gesorgt. Denn viele ost- und nordeuropäische Länder haben aufgrund der russischen Krim-Annexion Angst vor einer größeren Abhängigkeit von Russland. Nun wird Deutschland zusätzlich von Trump unter Druck gesetzt. Bei einem NATO-Treffen 2018 warf er Deutschland vor, es stünde unter Russlands Kontrolle. Dies verschärft auch die Sorge, ob sich Deutschland im Ernstfall noch auf den Verbündeten USA verlassen kann. Trump stört sich jedoch weniger aus politischen als vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen an der Pipeline. Denn mehr russische Exporte bedeuten schlichtweg weniger US-amerikanische. Und gerade in Deutschland will er sich mit Öl und Gas durchsetzen, da er Deutschlands Exportüberschüsse als Provokation sieht. So liebäugelt Trump sogar mit Sanktionen, die Nord Stream 2 treffen würden. Und Deutschland gerät in eine Zwickmühle. Es ist auf das Sicherheitsbündnis mit den USA angewiesen, braucht aber auch das russische Gas. Eigentlich sollte es verwundern, dass heute überhaupt noch neue Gaspipelines gebaut werden, wo doch das fossile Zeitalter zu Ende geht und grüne Alternativen Einzug halten. Doch damit geht es in Deutschland nur stockend voran. Blink Nummer 7. Deutschlands Energiewende kommt nicht vom Fleck. Einst galt Deutschland international als Vorzeigeland beim Klimaschutz. Doch die versprochene Energiewende hat sich festgefahren. Heute ist Deutschland das Paradebeispiel für eine fehlgeleitete Energiepolitik. Angefangen hat alles mit dem Ausstieg aus dem Atomstrom. Die Anti-Atom-Bewegung bekam erstmals 1979 nach dem Atommeilerunfall in Harrisburg, Pennsylvania, Zulauf. Es brauchte dann noch viele Jahre und ein paar Katastrophen mehr, bis Deutschland 2011 unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe in Fukushima den Ausstieg beschloss. Seit 2019 steht parallel auch die Abschaltung aller Kohlekraftwerke bis 2038 fest. Deutschland ist das erste Land, das gleichzeitig aus Kohle und Atomstrom aussteigen will. Damit der Ausstieg klappt, müssen schleunigst regenerative Energieformen ausgebaut werden, was aber schlichtweg nicht passiert. Analysten der Beratungsfirma McKinsey beobachten seit 2012 die Trends von 14 Indikatoren, die für eine erfolgreiche deutsche Energiewende nötig sind. Bei gerade einmal 6 davon scheint die Zielgerade realistisch. Faktoren wie die Verringerung des Primärenergieverbrauchs oder der Netzausbau treten dagegen auf der Stelle. Auch der Bundesrechnungshof stellte 2018 nüchtern fest, dass trotz hohen Finanz- und Personalaufwands, immerhin sind 72 Milliarden Euro für den regionalen Strukturwandel eingeplant, bisher kaum Fortschritte erzielt wurden. Die deutschen CO2-Emissionen sinken nur minimal. 2019 lagen sie mit 854 Millionen Tonnen mehr als 100 Millionen Tonnen über dem für 2020 angestrebten Grenzwert. Eigentlich ist der Anteil erneuerbarer Energien mit 40% in Deutschland schon relativ hoch, doch der Ausbau steckt fest und die bis 2030 geplanten 2/3 bleiben unwahrscheinlich. So haben Wissenschaftler von mehreren Fraunhofer-Instituten berechnet, dass allein der Zuwachs an Windenergie bis 2030 jedes Jahr 3-mal so hoch sein müsste als momentan der Fall. Neben politischer Lethargie scheitert vor allem der Ausbau von Windkraft an Klagen von Bürgerinitiativen. Diese argumentieren mit dem Schutz von Vögeln, die mit Windradflügeln kollidieren können. Zudem empfinden viele die Windräder und Stromtrassen als störend, da sie das Landschaftsbild verändern. Die Folge ist, dass laut Bundesnetzagentur von den benötigten 7.700 Kilometern Stromtrassen bis Ende 2018 erst 950 Kilometer gebaut wurden. Deutschland droht also bei der Energiewende abgehängt zu werden. Unter anderem auch von einem Land, das sonst nicht für seine Umweltstandards bekannt ist. Blink Nummer 8. China investiert in schmutzige und saubere Energie zugleich. Chinas Klimapolitik erscheint widersprüchlich. Mal heißt es, das Land würde Deutschland bei Solar- und Windtechnologien den Rang ablaufen, andererseits gilt es als der Klimasünder. Tatsächlich stimmt beides. Vor allem investiert China massiv, und zwar parallel, in alte und neue Technologien. China will den Weltmarkt für E-Autos und erneuerbare Energien erobern. In den letzten Jahren wurden 60 Milliarden Dollar in E-Mobilität investiert. Damit wird zum Beispiel die Hyundai New Energy Vehicle Town aus dem Boden gestampft. Hier sollen Design, Entwicklung und Produktion von E-Autos zusammenkommen und so das nächste Detroit für Elektroautos entstehen. China zählt schon heute 500 Hersteller von E-Autos und jede zweite E-Auto-Batterie wird in chinesischen Fabriken gefertigt. 2021 wird dieser Anteil vermutlich schon bei 70% liegen. Ähnlich ambitioniert baut China seine Industrie für erneuerbare Energien aus. 2012 lag der chinesische Marktanteil für Solarzellen bei 65%. Zudem stammen 5 der 10 auftragsreichsten Produzenten von Windturbinen aus China. Doch die Technologien dienen nicht nur dem Export, sondern werden auch im eigenen Land eingesetzt. In den 2020er Jahren sollen Offshore-Anlagen mit einer Kapazität von 40 Gigawatt vor der chinesischen Küste gebaut werden. Das sind nur 11 Gigawatt weniger als in Gesamteuropa. Trotz des rasanten Wachstums ist der steigende Energiebedarf des Landes allein mit erneuerbaren Ressourcen nicht zu decken. Das lässt zumindest die chinesische Führung verlauten. Deshalb wird zugleich auch die Förderung fossiler Brennstoffe ausgebaut. So hat China begonnen, in der Arktis nach Gas zu bohren und Milliarden in Fracking zu investieren, zum Beispiel im Sichuan-Becken. Außerdem sollen Häfen für Flüssiggastanker gebaut werden, um mehr Gas importieren zu können. Auch von der Kohle wendet sich China nicht ab. Aktuell werden 50-70% des landesweiten Energiebedarfs durch Kohlestrom gedeckt. 2019 wurde sogar bekannt, dass der chinesische Verband der Stromproduzenten die Regierung zum Bau hunderter neuer Kohlekraftwerke aufgefordert hat. Sollte dieser Plan durchgeführt werden, würde allein das ausreichen, dass das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad Erderwärmung nicht mehr zu halten ist. Neben den USA wird also auch China eine wichtige Rolle in der internationalen Klimapolitik spielen und mitentscheiden, wie dramatisch die Klimakrise ausfallen wird. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Geschichte des Erdöls im 21. Jahrhundert eigentlich zu Ende gehen sollte. Doch der Fracking-Boom hat die USA zurück ins fossile Zeitalter katapultiert. Mithilfe von Deregulierungen, Einschüchterung und Sanktionen setzt US-Präsident Donald Trump alles daran, sein Land zum größten Öl- und Gasexporteur der Welt zu machen. Das ist nicht nur für den Klimaschutz desaströs, sondern setzt auch verbündete Nationen unter Druck. Das waren unsere Blinks zu Ölbeben von Heike Buchter. Vielen Dank fürs Zuhören.